Genau.
Also das Thema, der Kampf um unsere Gedanken zu gewinnen, haben wir letztes Mal gehabt. Ich werde dort ein bisschen anknüpfen. Vielleicht noch einmal ganz kurz wiederholen für die, die nicht dabei waren oder es nicht nachhören konnten. Vom Wochenende her haben wir den Vers ja Rabbischule gemacht aus 1. Johannes 2, Vers 13. Das ist jetzt nochmal der Teil hier. Euch jungen Männer sage ich, denn ihr, schreibe ich, denn ihr habt den Bösen überwunden. Und wir haben gemerkt, dass mit diesen jungen Männern nicht nur Männer gemeint sind, sondern Frauen auch. Und dass es auch nicht unbedingt um ein äußerliches Alter geht, sondern eben um eine geistliche Reife. Das heisst, dort, wo ihr in eine gewisse geistliche Reife seid gekommen, dann habt ihr gelernt, den Bösen zu überwinden. Denn ihr habt den Bösen überwunden. Das heisst, das ist eine Vergangenheitswort, das ist passiert. Ihr habt den Sieg über ein Böses errungen. Und wir haben dann gemerkt, ja, Moment mal, wie geht das dann ganz praktisch? Eben, wir haben im 2. Korinther 10, Vers 3 bis 5 davon gelesen, dass es Gedankenfestungen gibt. Ich lese das nochmal. Denn obwohl wir im Fleisch leben, kämpfen wir doch nicht auf fleischliche Weise, denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig, im Dienste Gottes Festungen zu zerstören. Wir zerstören damit Gedanken und alles Hohe, das sich erhebt gegen die Erkenntnis Gottes und nehmen gefangen alles Denken in den Gehorsam gegen Christus. Also das heisst im Gebet, so wie es Franziska vorher sehr gut erzählt hat in diesem Zeugnis, wir können Sachen, wo kommen Gedanken, wo kommen wegweisen im Namen von Jesus Christus. Wir können Gedanken Gebäude, die sich schon errichtet haben, indem dass man viele negative Gedanken schon zugelassen hat, wo wie ein Muster gebildet hat, wo wie eine Gewohnheit gebildet hat. Wir können die im Namen von Jesus zum Einsturz bringen, wir können sie abreißen und all die Gedanken unter die Herrschaft von Christus stellen und unser Denken täglich erneuern. Römer 12, Vers 2 heisst es: Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Habt ihr übrigens gewusst, das ist von Hirnforschung her erwiesen, dass jede Nacht, wenn du schlafst, bekommst du neue Hirnzellen. Die wachsen nachher. Und die sind noch unprogrammiert. Die wissen nichts von dem, was du gestern gemacht hast. Ja? Und die kannst du nachher neu programmieren mit Gutem, mit Wohlgefälligem, mit Vollkommenem, mit Gottes Wort. Und durch das gibt es eine Erneuerung vom Denken. Das ist also von der Hirnforschung her erwiesen, dass das tatsächlich möglich ist, dass unser Denken erneuert wird. Du bist nicht verdammt, deine Gedanken, die du früher gedacht hast, jetzt ein Leben lang zu denken. Da gibt es eine Erneuerung, aber du musst dem Neuen, dem Geist von Gott Raum geben, dass er die neuen Gehirnzellen, wenn man jetzt dem so sagen kann, dass er die mit Neuem kann füllen kann. Und am nächsten Tag bekommst du wieder neue, dann bekommst du wieder neue, wieder neue. Irgendwann sind die Alten abgestorben mit diesen Schrottinformationen und du hast nur noch die neuen mit den Reich Gottes Informationen drin. Und das funktioniert. Das sagt nicht nur die Bibel, das sagen auch die Hirnforscher. Aber es ist ein Prozess, gell? Täglich heisst es hier, sollen wir unsere Gedanken, unsere Gesinnung erneuern. Das heisst, du musst ja täglich mit diesen Gedanken von Gott auseinandersetzen. Du musst denen täglich Raum geben. Und täglich negative Gedanken, unreine Gedanken Raum gibst, dann tust du die neuen Zellen, die da wären, wieder versauen. Dann sind die dann auch wieder so programmiert. Und man weiss ja aus der Verhaltensforschung, dass es ungefähr 6 Wochen braucht, bis eine Gewohnheit sich verändert hat oder bis man sich etwas angewöhnt hat. Also alles, was du dir angewöhnt hast, kannst du dir auch wieder abgewöhnen. Du bist nicht einfach so. Da brauchen wir manchmal noch ein bisschen Hilfe, da kommen wir dann noch dazu. Aber das Denken kann erneuert werden. Darum ist es wichtig, auch am Morgen, wenn du aufstehst, füll dich mit dem Wort von Gott, füll dich mit Lobpreis, füll dich nicht mit dem Schrott, der irgendwo aus einem Radiosender kommt, füll dich nicht mit irgendwelchen alten Gedanken, die du noch von gestern hast, musst du die wieder gehen, sondern lass dich neu mit Gottes Wort und mit Gottes Geist füllen und lass dir die neue Prägung schenken. Dann haben wir von diesem Filter gesprochen, Philipper 4, Vers 8, wo so wie eine Aufzählung ist, wie wir jetzt die Gedanken prüfen können, die da so kommen. Da heisst es nach Luther weiter, liebe Brüder, was wahrhaftig ist, was ehrbar ist, was gerecht, was rein, was liebenswert, was einen guten Ruf hat, sei es eine Tugend, sei es ein Lob, darauf seid bedacht. Was ihr gelernt und empfangen und gehört und gesehen habt an mir, das tut, so wird der Gott des Friedens mit euch sein. Also das ist so wie eine Aufzählung von verschiedenen Sachen, wie man kann prüfen kann, ist jetzt der Gedanke von Gott? Ist das ehrbar? Ist das rein? Hat das einen guten Ruf? Müsste ich mich schämen, wenn das irgendjemand wüsste, was ich jetzt da gerade denke? Franziska hat es vorher auch gut gesagt, da kommt Scham rein. Wenn wir Sachen machen, die nicht gut sind, dann schämen wir uns eigentlich nicht dafür. Also hat es einen guten Ruf? Ist es ehrbar? Ist es, entspricht es den Werten und den Maßstab vom Reich von Gott oder nicht? Und eben, der John Ellie hat ich ja die Botschaft weitergeleitet gehabt, hat so wie eine, kann man dem sagen, eine Methode gegeben, wie wir mit diesen Gedanken, wie sie so kommen können, umgehen. Das Wichtigste ist das, was Franziska schon gesagt hat, wenn so negative Gedanken kommen, Versuchungen kommen, das sind nicht deine Gedanken, das kommt von außen an dich her. Das ist weder der Heilige Geist, der das macht, noch bist es einfach du. Und auch wenn es von dir kommt, auch wenn es aus deinem eigenen Herz kommt, ist eigentlich egal. Dann weist das Zeug weg im Namen von Jesus. Wenn du solche Gedanken spürst, und du merkst, die sind nicht von Gott. Du kannst die im Namen von Jesus wegweisen. Zurückweisen und die Mächte vor Finsternis binden im Namen von Jesus. Das kannst du für dich selber machen und das kannst du auch in Fürbitte für Leute, die du für sie betest, machen. Das Zweite ist, den Frieden von dem Jesus empfangen. Dass du den Frieden empfängst. Und das kannst du so aussprechen, empfange jetzt deinen Frieden. Und das Dritte, was er uns da gesagt hat, dass wir Herz, Gedanken, Gefühl, Wünsche an Jesus binden. Ich binde meine Wünsche an dich, Jesus, meine Bedürfnisse an dich, Jesus. Ich erwarte, dass du meine Bedürfnisse, du meine Wünsche befriedigst. Und ich will so denken, wie du denkst. Ich will das lieben, was du liebst. Ich will das begehren, was du begehrst. Ich will für das leidenschaftlich sein, wo du leidenschaftlich bist. Und ich will das meiden, was du meidest. Ich will das hassen, was du hassest. Versteht ihr das? Das heisst, sich eins machen mit dem, wie Jesus ist, wie er denkt. Und eine andere Bibelstelle, wo ich sie in den Kampf hineinnimmt, ist Epheser 6, Vers 10 bis 18. Da kennt ihr sehr wahrscheinlich die meisten auch. Zuletzt, seid stark in dem Herrn und der Macht seiner Stärke. Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, mit den Herren der Welt, die über diese Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Das ist ganz wichtig, dass wir das einfach verstehen. Das sind nicht einfach irgendwelche Gedanken. Das sind Mächte, die Gedanken vorbringen. Und gegen die kämpfen wir. Und jetzt zeigt uns der Paulus hier, wie das wir kämpfen können oder wie wir uns rüsten sollen. Deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten und alles überwinden und das Feld behalten könnt. Das ist jetzt der Challenge. Und zu dem musst du dich entscheiden. Hallo? Zu dem musst du dich entscheiden. Jeden Tag wieder neu. Wollte ich diesen Kampf kämpfen? Das ist am Anfang im Fall ein bisschen mühsam. Ich kämpfe nicht so gerne. Ich kämpfe, ich habe es lieber ein bisschen easy. Ein bisschen locker. Ein bisschen chillig. Geht es euch auch so? Das ständige Kämpfen, das ist ätzend. Ich habe das nicht gern. Aber ich kann euch eins sagen, vor allem wir sagen jetzt den Männern. Wir leben ja so in einer Gesellschaft, wo man sagt, die sind so ein bisschen verweichlicht und verweiblichet. Aber da steckt der Kämpfer in dir. Da steckt einer in dir, der kämpfen will. Und der will siegen, der will überwinden. Und das gilt für Frauen natürlich auch. Und der will überwinden. Und das gibt auch ganz viel Befriedigung. Jetzt kommt die Art, jetzt sollen wir die Waffenrüstung von Gott nehmen, damit wir am Tag, wenn das kommt, wenn die Gedanken kommen, können überwinden und das Feld können behalten. So steht nun fest, umgürtet an euren Lenden mit Wahrheit und angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit und beschult an den Füßen bereit für das Evangelium des Friedens. Vor allen Dingen aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile des Bösen, und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Betet alle Zeit mit allem Bitten und Flehen im Geist und wacht dazu mit aller Beharrlichkeit und Flehen für alle Heiligen. Das Bild, das der Paulus hier braucht, ist das Bild von einem römischen Legionärskämpfer. Da haben wir alles, was da in diesem Bild beschrieben ist, jetzt sichtbar. Also das ist ein Kämpfer, der hat sein Schild, der hat seinen Helm, der hat den Brustpanzer, der hat den Gurt, der hat das Schwert und der hat die Kampfstiefel an. Seht ihr das? Also das ist alles drin. Und eigentlich ist das Bild eben von einem Soldat, von einem römischen Kämpfer, die der Paulus hier braucht, um zu sagen, wir kämpfen nicht gegen Menschen. Wir kämpfen nicht im Fleisch, sondern wir kämpfen einen geistlichen Kampf gegen Mächte vor Finsternis. Und darum ist jetzt das Bild, hier müssen wir es übersetzen. Was heisst jetzt das? Was bedeutet jetzt, was bedeuten die verschiedenen Sachen? Der Gurt. Das heisst, wir sollen den Gurt vor Wahrheit nehmen. Das heisst, ehrlich zu sein. Aufrichtig zu sein. Das hat auch mit Verlässlichkeit zu tun. Kann ich mich auf dein Wort verlassen? Sage ich die Wahrheit? Oder tue ich schönreden? Beschönigen? Oder verschwiegen Sachen? So zu wegrücken, dass es nachher passt für mich. In dieser Wahrheit zu sein, das heisst in dieser Echtheit, in dieser Ehrlichkeit zu sein. Das ist eine wichtige Eigenschaft, die du mitnehmen musst. Weil Satan ist der Vater der Lüge, heisst es. Und der Lügner von Anfang an. Und in dem Moment, wo wir so Halbwahrheiten und Unwahrheiten zulassen, ist mit denen auseinandersetzen oder sie aussprechen, machen wir uns eins mit dem Vater der Lüge und tun Türen auf, dass hier wieder negative, falsche Sachen, eben Lügen, können reinkommen, die uns können verführen und regieren. Das Zweite ist der Brustpanzer, das heisst von der Gerechtigkeit. Gerechtigkeit heisst nicht nur, dass wir gerecht sind, im Sinn von fair. Das ist das, was uns die Kinder wieder immer vorhaben. So. Das ist aber nicht fair. Dann sagen sie, ja, das ist nicht fair, da hast du völlig recht. Das Leben ist nicht immer fair. Pech gehabt. Aber es geht nicht um die Gerechtigkeit nur, sondern es geht vor allem um vor Gott gerechtfertigt zu sein. Das ist auch wie der Brustpanzer, den man da sieht. Das ist etwas, was dich hier im ganz elementaren Bereich von deinem Körper schützt. Das ist dein Herz, das geschützt ist hier. Dass du weisst, ich bin vor Gott recht. Auch wenn du mal einen Blödsinn gemacht hast, auch wenn du in deinen Sünden getappert bist, auch wenn du irgendetwas gemacht hast, das eben nicht ehrbar ist und wo Scham ist gekommen oder was auch immer. Aber eigentlich weisst du, wenn du den Panzer vor Gerechtigkeit an hast, ich bin ein Sohn von Gott. Ich bin eine Tochter von Gott. Ich bin gerechtfertigt. Das kann mir niemand wegnehmen. Das ist mehr ein Bewusstsein, das du haben musst. Eine Grundausrüstung. Mit dem Panzer kannst du ja nicht kämpfen. Auch der tut keine Finde killen, der Panzer. Der schützt dich nur. Der schützt dich vor etwas, das dein Herz angreifen will. Das dir die Identität als Sohn, als Tochter von Gott rauben will. Oder dich abmachen will. Nachher die Schuhe. Die Schuhe der Bereitschaft heisst, bereit zu sein für das Evangelium. Und das, glaube ich, das heisst ganz grundsätzlich die Bereitschaft, sich zu dem Christus zu bekennen. Das heisst nicht primär für mich, uns hat man früher auch noch gesagt, das heisst, du musst evangelisieren. Das sind die Schuhe, oder du musst allen Leuten von Jesus erzählen. Das hat schon mit dem einen Zusammenhang. Würde ich nicht sagen, dass es falsch ist, aber ich würde es ein bisschen allgemeiner formulieren und sagen, es geht einfach darum, dass du, wie es im Wort heisst, alle Zeit bereit bist, über die Hoffnung, die in dir innen ist, Auskunft zu geben. Menschen in deinem Büro dürfen wissen, dass du ein Nachfolger von Jesus bist. Menschen in deiner Klasse dürfen wissen, dass du ein Nachfolger von Jesus bist. In deiner Nachbarschaft dürfen die Leute wissen, dass du ein Nachfolger von Jesus bist, oder? Oder musst du dich schämen? Ist es peinlich? Weißt du, Jesus hat mal gesagt, wer sich zu mir bekennt, vor den Menschen, zu dem bekenne ich mich auch vor dem Gott, vor Gott, meinem Vater. Aber für denen, die sich vor mir nicht bekennen, denen bekenne ich mich auch nicht. Also versteht ihr, das ist immer das Sinn, so Bumerangs. Also so wie du dich verhaltest, wie du dich gibst, gibt sich Gott auch dir gegenüber. Das Gleiche ist mit der Vergebung übrigens so. Denen, die wir vergeben, wir sollen so vergeben, wie uns selber vergeben ist. Nachher der Schild vom Glauben, auch das ist eine Defensivwaffe. Und mit diesem Schild kann man keinen Feind köpfen. Aber mit dem Schild kann man eben die feurigen Pfeile, die kommen, abwehren. Und das ist jetzt entscheidend, das ist jetzt das, wo es darum geht, wenn die kommen. Und das sind ja eben, das sind so Gedanken, Lügengedanken, versuchende Gedanken, die kommen oder die sie abmachen oder irgendetwas einreden wollen, die nicht der Wahrheit von Gott entspricht. Und jetzt kannst du den Schild vom Glauben dort entgegengehen. Glauben heisst Vertrauen zu Gott. Das heisst, das, was er sagt, das glaube ich mehr als das, was jetzt da kommt. Das nehme ich für mich. Aus dem Wort Leben und aus dem Wort Handeln. Das heisst Vertrauen. Vertrauen heisst, ich tue das, was Gott sagt. Ich verlasse mich auf sein Wort und ich handle nach seinem Wort. Glaube ist nicht einfach irgendetwas Komisches, Mystisches, Nebulöses. Ja, das musst du halt glauben. Weil man es nicht beweisen kann. Sondern Glauben heisst Vertrauen in Gott. Glauben heisst Vertrauen in das, was er sagt. Und ich handle nachher auch gemäss dem, was er sagt. Also ich setze mich gemäss meinem Glauben auch in Bewegung. Nachher der Helm. Und das wieder eine defensive Schutzeinrichtung. Hier geht es jetzt nicht um das Herz, das geschützt wird, sondern hier geht es jetzt eben gerade um unseren Kopf, um unsere Gedanken, die geschützt sind. Gewissheit von unserer Rettung heisst es da. Also Gewissheit von der Sohnschaft, dass die Gedanken geschützt sind. Der Helm vom Heil heisst es im Luther. Also das heisst, Heilsgewissheit zu haben. Zu wissen, ich bin gerettet. Ich bin ein Kind von Gott. Mir ist vergeben. Wisst ihr das? Ist euch das immer klar? Ja, manchmal ist das, kommt das der Teufel probiert alles, das Zeug immer in Frage zu stellen. Ja, so einer wie die. Schau, jetzt hast du wieder. Kennt ihr so Gedanken? Ihr kennt die. Wisst ihr, wo die herkommen? Von mir. Dann vom Find. Die können wieder gehen. Tschüss. Netter Versuch gewesen. Nice try. Und so müssen wir mit diesen Sachen umgehen, oder? Wenn solche Lügengedanken kommen, die unsere Identität in Frage stellen, unsere Gedanken torpedieren, der Helm vom Heil schützt uns. Es ist ein Zeichen, dass sowohl unser Herz wie unsere Gedanken geschützt sind durch das Wort von Gott und durch seinen Geist. Und dann haben wir die einzige Angriffswaffe, die wir da drinnen haben. Das andere ist eigentlich alles nur Ausrüstung zum Schutz. Und jetzt die Angriffswaffe, das ist das Schwert. Das Schwert, was heisst, das sei das Wort von Gott. Und interessant heisst dort, gibt es für Wort im griechischen Grundtext zwei Begriffe. Das eine ist das Logos und das andere ist das Rhema. Und hier ist das Wort Rhema gesetzt. Also wir sollen das Wort von Gott, das Rhema-Wort, ergreifen. Und das ist nicht eben das Logos-Wort. Das Logos ist mehr das statische, das geschriebene Wort. Das Rhema-Wort ist nicht das aktuelle, das prophetische Reden von Gott. Das sollen wir ergreifen und mit dem sollen wir nachher kämpfen. Also dass du spürst, was sagt jetzt Gottes Geist da drinnen. Wenn du in diesem Moment vor Versuchung bist, musst du wissen, was Sache ist. Und das heisst, der Heilige Geist wird euch erinnern. Er wird euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Er wird euch in die ganze Wahrheit führen. Wisst ihr, dort, wo Jesus genau in diesem Moment war, wo er vom Geist in die Wüste geführt wurde, dann ist ihm der Satan begegnet und hat ihn versucht. Genau das hat Jesus hier müssen machen. Genau das hat er hier erlebt. Er ist genau mit dieser Waffenrüstung dorthin gegangen. Und der Find ist da, steht ihm vis-à-vis. Und kommt mit ganz fiesen, gemeinen, hinterhältigen Versuchungen und sagt, ja, wenn du der Sohn von Gott bist. Und sagst du so Hunger. Du bist eigentlich so ein Armer. Aber brauch doch deine Autorität, sag doch diesen Steinen, sie sollen zu Brot werden. Und was macht jetzt Jesus? Er kann jetzt nicht zuerst noch die Bibel vornehmen. Oh, Moment, jetzt einmal, es steht jetzt schon wieder. Ja, genau, also eigentlich stimmt ja, was er sagt. Ich bin ja der Sohn von Gott, das tut er ja sogar bestätigen. Hä, noch lustig. Fühlt doch noch gut an. Und eigentlich habe ich ja Autorität. Ich kann ja zu diesen Steinen sagen, sie sollen überholt werden. Sein erstes Wunder war übrigens, dass er aus Wasser Wein gemacht hat. Also er hätte ganz sicher aus diesen Steinen auch Brot machen können. Wäre überhaupt kein Problem gewesen. Also wie merkt jetzt Jesus, was jetzt da Sache ist? Weil das Wort ergreift, weil das Schwert vom Geist ergreift und er tut alle drei Versuchungen, die dort kommen, immer mit einem Wort von Gott, mit dem Widerstand leistet. Also er nimmt ein Bibelwort und sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das von Gottes Mund ausgeht. Und dann kommen die anderen Versuchungen, wir jetzt nicht auf die Geschichte gross eingehen. Und jedes Mal tut Jesus mit dem Wort von Gott kontern und sagt, aber es steht geschrieben. Und das muss dir in den Sinn kommen, gell? Das muss dir in dem Moment in den Sinn kommen, das Wort. Also ein Logos-Wort wird dann zu einem Rhema-Wort, oder? Ein geschriebene Wort wird jetzt zu einem aktuellen Wort, wo du jetzt sagst, ah, jetzt kann ich das einsetzen. Da kommt einer, der mich probiert zu tricken und jetzt nehme ich das Wort von Gott und tue dem entgegenstehen. Und das ist der Heilige Geist, der dir das Wort schenkt. Da musst du dir keine Sorgen machen, du musst auch nicht Theologie studieren, du musst nicht die ganze Bibel auswendig lernen, sondern der Geist von Gott erinnert dich an alles, was Jesus uns gelehrt hat. Glaubst du das? Das entbehrt uns nicht, davon, dass wir das Wort auch lesen und es auch kennen. Gell, Jesus war etwa 30, als er seinen Diensten da angefangen hat, und der hat die Bibel sehr wahrscheinlich auswendig können. Das war in jüdischer Tradition normal gewesen, dass man das Wort von Gott auswendig hat können. Das ist unser Altes Testament, notabene. Das war Jesus seine Bibel gewesen. Er hat nur das gehabt. Das Neue hat er noch nicht gehabt, das ist erst nachgeschrieben worden. Ja, das ist herausfordernd, das auswendig zu können. Und es geht ja auch nicht darum, gell? Es geht nicht um eine Fleissarbeit und um einen Stress, oh, jetzt muss ich das alles können, sondern es geht einfach darum, dass wir die Grundwahrheiten vom Reich von Gott verstehen. Das ist so leicht, und Jesus hat dann mal gesagt, wisst ihr was? Das ganze Gesetz von Mose und alle Propheten sind in diesem einen Vers zusammengefasst. In welchem? Ja, sag mal. Lieb Gott von ganzem Herzen, mit all deinem Verstand und all deiner Kraft, und lieb deinen Nächsten wie dich selber. Und in dem ist das ganze Gesetz und die Propheten zusammengefasst. Das ist noch gäbig, oder? Das ist das ganze Buch. In zwei Sätzen. Liebe ist etwas ganz Wichtiges. Und das ist ein Erkennungsmerkmal, Freunde. Ist Liebe. Handle nicht aus Liebe, wenn mir meine Kinder auf die Nerven gehen. Merci Marlies für das Beispiel, das gebracht ist. Es geht uns Eltern ja immer so. Das haben wir täglich fast. Dann nerven die Kinder einfach. Dann gehen sie darauf Wecker. Eigentlich liebst du sie, ja. Aber so in dem Moment, wenn sie dich so triggern, dann jagt es dir einfach manchmal den Nuki raus. Und dann schreist und bäckst und machst irgendetwas, was du eigentlich nicht wettest. Und es ist nicht aus der Liebe. Wir reden nicht von streng sein, gell? Strenge kann auch aus der Liebe sein. Konsequenzen aus der Liebe. Das heisst nicht einfach müssen, welche Waschlappen sein, die zu allem Ja und Amen sagen und wo man sagt, ja, ja, ist schon recht, ist jetzt nicht so schlimm. Machst du halt die Sämtli morgen. Nein, wenn du die Sämtli nicht machst, jetzt Konsequenzen. Aber du musst dich nicht aufregen darüber, sondern einfach Konsequenzen ziehen. Also, die Liebe zu Gott und die Liebe zum Nächsten, gell? Das ist wie eine Kernwahrheit, die das ganze Alte Testament drin zusammengefasst ist. Dann musst du schon mal nur noch den Vers auswendig lernen. Du musst nicht mehr das ganze Alte Testament auswendig lernen. Und trotzdem ist es noch gäbig, wenn man das Wort von Gott verinnerlicht hat. Und ich sage bewusst verinnerlicht, nicht auswendig. Unser deutsches Wort auswendig lernen, das zeigt so, das ist so etwas Äußerliches. Auf Französisch heisst es «apprendre par cœur». Also ich kann nicht Französisch so gut, aber das weiss ich. Das heisst, du tust es im Herz. Hast es eben. Und das ist genau das, was wir machen sollen. In den Sprüchen werden wir aufgerufen, denkt über das Wort von Gott nach Tag und Nacht. Meditiert das Wort von Gott. Gebt dem Raum. Studiert über das Wort nach. Das heisst das. Und je mehr ich mich mit dem geschriebenen Wort beschäftige, je mehr ich dem geschriebenen Wort von Gott in meinem Herz Raum gebe, desto mehr wird es zu einem Herzensschatz, den ich nachher auch im Moment vom Angriff kann anwenden kann. Und dann der Heilige Geist zeigt dir dann schon, was wenn dran ist. Jesus hat gesagt, wenn ihr vor Richter geschleift werdet, wenn ihr verfolgt werdet, dann macht ihr keine Sorgen, was ihr dann werdet sagen. Der Heilige Geist wird euch sagen, wie ihr euch sollt verteidigen. Und so ist es nachher auch gewesen. Der Paulus hat das ja mehrmals erlebt. Jetzt, wie können wir die Geister unterscheiden? Das Ganze tönt ja irgendwie noch so einfach. Aber wie merke ich denn jetzt? Auch wenn wir die Filter und das Zeug haben, was jetzt von Gott ist und was nicht. Das eine haben wir schon gesehen, eben das Wort von Gott kennen und mit den Werten vom Reich von Gott vertraut sein. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Es geht nicht um einen einzelnen Buchstaben, sondern es geht um die Grundbotschaft und die Grundherzenshaltung, die Gott hat, die wir sollen haben und die Grundwerte vom Reich von Gott. Dass wir die verinnerlicht haben und die kennen. Dann gibt es 1. Korinther 12, 10, redet unter anderem darüber, die Gabe von Geisterunterscheidung. Also es gibt Leute, die das ganz speziell gut können, Geister unterscheiden, merken, aha, da ist irgendetwas dahinter. Da ist zwar vielleicht viel Wahrheit, aber da steckt noch eine Lüge drin. Die müssen wir noch rauskristallisieren, rausdestillieren. Und sonst, wenn das ganze Päckchen schluckst, hast du die Leute nämlich dann auch drin. Und der Find arbeitet ja sehr oft so. Er kommt dann nicht mit plumpen Lügen daher. sondern mit fiesen Neben, wo er in ganz viel Wahrheit einpackt. Sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von all diesen Früchten in diesem Garten nichts essen dürft? Ich meine, Gott hat etwas gesagt, dass man nicht so essen von der Frucht. Oder spürt ihr, es ist immer so eine... Nein, das stimmt gar nicht. Ihr werdet überhaupt nicht sterben, wenn ihr von dieser essen. Und das Gegenteil wird der Fall sein. Euch werden die Augen aufgehen und ihr werdet sein wie Gott. Wow. Und das hat doch gestimmt. Vieles hat gestimmt von dem. Und trotzdem ist irgendwo... Also spürt ihr das? Eine fiese Lugi drin gewesen. Und erst dann, wenn man die Lugi mit viel Wahrheit verpackt, schlucken wir den Köder im Normalfall. Wenn der Teufel wäre zu Jesus und gesagt hat, so, hallo, ich bin der Teufel, und jetzt gibt es eine Prüfung, kommen drei Versuchungen, und jetzt schauen wir mal, ob das funktioniert. Ja, ich meine, sorry. Das ist nicht so. Das ist nicht ein Prüfungsexperte. Sondern das ist ein fieser, gemeiner, hinterhältiger Bösewicht, der dich legen will. Das ist ein falscher Keib. Und darum braucht es ein bisschen Cleverness. Aber nicht unsere eigene, sondern eben die vom Geist von Gott. Und es gibt Leute, die Gabe von Geist unterscheiden. Da können wir auch darum bitten. Ich habe jetzt um einen gewissen Mass, ich habe das immer etwa wieder erlebt, also das geht schon unterschiedlich. Kathrin hat die auch. Ihren ist es immer ein bisschen ekliger, weil sie spürt die Sachen immer wieder, so, du kommst in einen Raum hin und sagst, oh, das ist hier etwas komisch. Die denken, oh, das ist hier komisch, ich fühle mich mit Boudou an. Ich merke nichts, wenn ich in einen Raum bin, also nicht, es kommt auch vor, dass ich etwas merke, aber ich bin dort weniger gespürt in diesem Bereich. Aber wenn ich zum Beispiel jemandem zuhöre, wenn jemand etwas erzählt und da ist irgendetwas nicht ganz richtig, das merke ich immer sofort. Und das merken alle anderen manchmal nicht. Jetzt, was hast jetzt du wieder? Das war doch gut gewesen. Ja, das war schon gut gewesen, aber da ist etwas drin, was nicht stimmt. Das ist eine Gabe, oder? Das hat nicht jeder. Und vielleicht hast du es auf eine Art einfach können zu unterscheiden, aus welcher Quelle kommt das. Oder eben aus diesen vielen Wahrheiten gelügt, rauszuspüren. Nachher haben wir ein Beispiel in Apostelgeschichte 16, wo der Paulus einen Wahrsagegeist austritt. Ich lese euch das vor. Und das mal so hey. 16, ab Vers 16. Es geschah aber, als wir zum Gebet gingen, da begegnete uns eine Magd. Die hatte einen Wahrsagegeist und brachte ihren Herrn viel Gewinn ein mit ihrem Wahrsagen. Die folgte Paulus und uns überall hin und schrie, diese Menschen sind Knechte des Allerhöchsten Gottes, die euch den Weg des Heils verkündigen. Das tat sie viele Tage lang. Paulus war darüber so aufgebracht, dass er sich umwandte und zu dem Geist sprach, ich gebiete dir im Namen Jesu Christi, dass du von ihr ausfährst. Und er fuhr aus zu derselben Stunde. Als aber ihre Herren sahen, dass damit ihre Hoffnung auf Gewinn ausgefallen war, ergriffen sie Paulus und Silas, schleppten sie auf den Markt vor die Oberen und führten sie den Stadtrichtern vor und sprachen, diese Menschen bringen unsere Stadt in Aufruhr. Sie sind Juden und verkünden Ordnungen, die wir weder annehmen noch einhalten dürfen, weil wir Römer sind. Und das Volk wandte sich gegen sie und die Stadtrichter ließen ihnen die Kleider herunterreißen und befahlen sie mit Stöcken zu schlagen. Nachdem man sie hart geschlagen hatte, warf man sie ins Gefängnis und befahl dem Aufseher, sie gut zu bewachen. Das läuft jetzt da ab. Das ist jetzt nicht ganz unwesentlich, die Geschichte. Dass wir auch ein bisschen das Mandat und das Mass spüren, wie kämpfen wir jetzt den Kampf. Also zuerst einmal, was die Magd da sagt, was sagt die? Ununterbrochen schreit die das hinten nach, tagelang. Die schreit. Diese Menschen sind Knechte des Allerhöchsten Gottes, die euch den Weg des Heils verkündigen, schreit die jetzt ganz Zeit. Hat jetzt das gestummen oder nicht? Ja,
Also woher weiss jetzt der Paulus, dass das ein Wahrsagegeist ist, der das sagt, und nicht ein prophetischer Geist?
Wäre doch noch tolle Werbe-Ding, oder? Wenn dann so einer immer noch mitkommt und alle, da sind übrigens die Leute bei euch, die von Gott kommen und euch die Wahrheit verkündigen. Ist das so cool, so eine Heroldin zu haben, oder? Was so ein bisschen an allen Orten das rumschreit.
Ich denke, er hat das vielleicht ein bisschen das entlarvt, dass sie es immer und immer wieder gesagt hat. Und ja, auf den Punkt gebracht, gesagt, wie nicht Ruhe gegeben. Man merkt ja vielleicht manchmal schon, wie öfter etwas wie sehr. Ich habe das schon mehr gemerkt, wenn jemand redet, im menschlichen Leben etwas sehr hervorhebt, etwas zwar Positives zu verhalten, ist das vielleicht bei 180 Grad anders.
Mhm. Ja, also man könnte jetzt darüber diskutieren, oder? Also, äußerlich gesehen hat sie nichts Falsches gesagt. Also das heisst, es braucht ein Gespür, ein Erkennen, eben eine Gegenabe von Geisterunterscheidung. Der Paulus hat gespürt, hat gemerkt, hat gewusst, das, was ihr sagt, ist zwar wahr, aber der Geist, der das ihr sagt, der ist nicht gut. Das ist ein Wahrsagegeist, das ist kein prophetischer Geist. Und er hat sich dem Geist konfrontiert, hat er direkt angesprochen und hat gesagt, ich gebiete dir im Namen von Jesus, dass du von ihr ausfährst. Und was hat er gemacht, der Geist? Der hat gefolgt, der muss folgen, die müssen immer folgen, die sind uns untertan, Geld, vergessen das nicht. Und er ist gegangen. Und sie haben Frieden gehabt. So, jetzt geht es erst richtig los. He? Was ist jetzt passiert?
Jetzt hat sich der Feind aufgemacht, in dem, was sie verfolgt
haben. Genau. Also der Geist, der Wahrsagegeist, war gekoppelt mit einem anderen Geist. He? Die haben nämlich Geld verdient mit dieser Frau. Durch das, dass die können wahrsagen konnten, haben die tolle Geschäfte machen. Und die Geschäfte sind natürlich, wenn die Gabe weg ist, funktionieren nachher nicht mehr. Also jetzt ist wie eine andere Ebene, ich würde auch sagen, ist eben auch eine geistliche Ebene. Was für ein Geist, dass das jetzt genau war, ob es jetzt vor allem Mammon ist, wo es ums Geld geht, oder ob es um Einfluss auch noch geht, um Macht auch noch geht, das wissen wir jetzt im Kontext hier nicht. Aber das ist interessant. Der Geist ist wie gekoppelt mit einem höheren Geist, der nicht nur über diese Person ist, sondern über die ganze Stadt. Und das ist etwas, was wir auch müssen wissen und auch müssen vorsichtig sein. Oder wenn du nur einen Gedanken hast, der dir einfach so kommt und du merkst, das ist einer, der nicht von Gott ist, dann weise ich nicht zurück im Namen von Jesus. Das ist noch einfach. Funktioniert übrigens auch recht gut. Wenn du aber gegen Geister kämpfst, du musst einfach auch wissen, was ist dein Mass von Autorität, das du hast. Und du alleine kannst nicht die Geister bekämpfen, die übergeordnet sind, die eine ganze Stadt oder eine ganze Region einnehmen. Wir können jetzt da nicht in Details eingehen, im Alten Testament oder im Neuen gibt es verschiedene Bibelstellen, die das wie beschreiben. Und dort ist es einfach wichtig, dass solche Dämonen, die ganze Regionen oder so belagern, die müssen dann von der Gesamtgemeinde von dieser Region angegriffen und angegangen werden. Das kannst du nicht tun alleine. Gell? Das ist in der Vergangenheit so, wo das in den 90er Jahren, 0er Jahren ist bekannt worden, wo so geistliche Kampfführungen so ein grosses Thema war. Da hat man hinter jedem Busch einen Dämon geordnet und hat an allen Orten Dämonen austrieben und hat da weiss eh was für Kämpfe geführt. Und ganz viele Leute, die das gemacht haben, sind nachher schwer drunter gekommen, weil sie zum Teil einfach nicht begriffen haben, wie genau der Kampf funktioniert. Wir sind als Gemeinde eine Armee, nicht du bist eine Armee. Wir sind Soldaten und wir haben einen Befehlsführer, einen Befehlshaber und das ist Jesus Christus. Und er zeigt, wenn wir was, wie angehen und angehen. Und nicht einfach, wir tun jetzt aus unserer Selbstüberschätzung raus, wir müssen jetzt irgendwo jeden Geist, der sich da über unserem Land oder über Europa bewegt, wollen Gott attackieren. Das können wir nicht finden. Als christliche Gemeinde Heimberg können wir nicht Geister binden, die über die Schweiz sind. oder über Europa sind und meinen, wir können die abreissen. Das kann nur der Gesamtleib. Und in dem Mass, wie der Gesamtleib in eine Einheit kommt, wie die Leiter zusammenstehen, in dem Mass wird der Schutz und die Autorität vom Reich von Gott aufgebaut. Da hat es im Alten Testament haben wir das schöne, anschauliche Beispiel von Nehemia, wo die Leute alle in ihren Häusern, dort wo ihre Häuser waren, jeder hat dort an der Mauer gebaut, wo er war. Alle zusammen gleichzeitig. Und durch das ist die ganze Stadt nachher beschützt worden. Der Nehemia ist nicht selber gebaut, er war nicht einfach ein Maurer, der die Stadtmauer aufgebaut hat, sondern es waren alle zusammen, die dort gebaut haben. Einfach das noch so ein bisschen als Mitgeben zum Bedenken. Tut nicht Sachen angehen, die euren Verantwortungsbereich oder eure geistliche Autorität übersteigen. Wenn ihr nicht sicher seid, dann fragt. Wenn ihr in einer Kleingruppe seid, wenn wir zusammen als Gemeinde stehen, haben wir viel mehr Autorität, als wenn du alleine bist. Und wenn wir alle zusammen Gemeinden uns eins machen darüber, dann können wir eine ganze Region für Jesus einnehmen. Glaube ich absolut. Der Carlos Anacondia, das ist ein bekannter argentinischer Evangelist, der hat gesagt, wisst ihr, wenn wir in eine Stadt kommen und evangelisieren, ich mache immer das Gleiche. Ich habe immer die gleichen Predigten, wir können immer die gleiche Performance haben, aber wie viele Leute sich bekehren, wie viel Sieg wir hier haben, hängt davon ab, wie viele Gemeinden das mitmachen und ob die Gemeinden eins sind oder nicht. Das hat er uns schon, wann ist das gewesen? Wann sind wir dort gewesen? 2002, he? Hat er uns das so gesagt, das ist einfach ein geistliches Prinzip. Und das Gleiche hat der Ulrich Barzani auch gesagt. Wisst ihr, ich kann schon kommen, daher leben, live, wo der Pro Christus dann geheissen hat. Aber in dem Mass, wie ihr zusammensteht, wie alle Gemeinden sich eins machen und sagen, das ist unser Event, da wollen wir, dass Gottes Wort verkündigt wird. In diesem Mass ist Autorität da. Wie nachher Durchbrüche können geschehen können, wie Menschen können gerettet werden können. Und wenn jede Gemeinde nur für sich etwas macht und womöglich noch gegeneinander schafft, gegen andere, dann kommt es gar nicht gut raus. Und das ist der Grund, warum wir so wenig Sieg haben. Warum dass wir so viel Land da finden, immer noch verlieren, hat man manchmal das Gefühl, so wenig Land können einnehmen, weil die Christenheit noch nicht in dieser Einheit ist, in dieser Herzenseinheit ist. Und darum ist das eines der wichtigsten Prinzipien. Und ich glaube, es ist etwas, was Gott ganz fest auf dem Herzen ist, dass das jetzt in diesem Moment wieder aufgebaut wird, dass wir Autorität überkommen. Die zwei, die sie da ins Gefängnis geworfen sind, das ist übrigens in Philippi passiert, die haben dann in dieser Nacht von Gott loben und preisen, ein Erdbeben ist gekommen, die Gefängnistüren sind aufgesprungen, in die Köttinnen sind abgehängt und der Gefängniswärter mit der ganzen Familie hat Jesus als Herr aufgenommen, hat sich bekehrt. Und am anderen Tag sind die Stadtältesten, die sie vorher haben verleumdet und angeklagt haben, mit Scham gekommen und mit vielen entschuldigenden Worten und hat gesagt, es ist okay, ihr dürft gehen. Also einfach nur, dass ihr auch seht, es dreht ja auch irgendwo wieder. Gut. Ja, jetzt ist die Zeit schon ein bisschen fortgeschritten. Ja, das haben wir schon gesagt. Wichtig ist, wenn ihr merkt, dass so Gedanken kommen oder Versuchungen kommen, mit dem muss man handeln. Das macht es nicht von selber. Bekennen, binden, Römer 10, Vers 10, sagt uns, denn wenn man von Herzen glaubt, so wird man gerecht, und wenn man mit dem Munde bekennt, so wird man gerettet. Und das hätte ich euch einfach noch als Tipp mitgeben, mit dem Munde bekennen, das heisst Blut. Oft tun wir das so nur in Gedanken beten oder in Gedanken, wenn wir die Bibel lesen, das lesen. Und ich habe das schon mehrfach gesagt, und wenn ich das einfach nochmal ins Herz lege, tut Gottes Wort laut für euch proklamieren. Wir haben das gerade letztes Wochenende gemacht, an dem Wellspring of Life Wochenende. Marlies hat diese Bibelstelle gegeben, wir haben 40 Minuten lang. Ich dachte, Wahnsinn, was soll ich 40 Minuten lang? Der Psalm, oder was ist das? proklamieren, das ist ja unendlich lang. Aber dann fängt man an und man nimmt die Worte, die Bibelverse machen das zur Ich-Form und ich sage, ich bin das und ich werde da und ich tue da und mir ist gegeben. Und dann merkst du einfach, wie das in dir innen Glauben aufbaut, wie das in dir innen Autorität aufbaut. Also nehmt das. Und wenn du merkst, ich habe immer wieder solche Gedanken und ich packe es einfach nicht, gegen die anzugehen. Kämpf nicht alleine. Gerade wenn es schon Gedanken festigen sind, Muster sind, Gewohnheiten sind, die schon länger sind, nimm eine Vertrauensperson oder Vertrauenspersonen und mach das mit ihnen zusammen. Das ist ganz wichtig. Ihr seid nicht Einzelkämpfer und seid nicht als Einzelkämpfer berufen, sondern wir sind eine Truppe, wir sind eine Armee und wir helfen einander. Wir sollen einander gegenseitig ermahnen, heisst es. Helfen, ermutigen, heisst das so. Immer wieder daran erinnern, was ist die Hoffnung, was ist die Wahrheit, dass niemand abdriftet. Ab Jesus. Du hast uns deinen Geist gegeben, der uns ein Fürsprecher ist, ein Ermutiger ist, ein Ermahner ist, ein Erinnerer ist, der uns an alles erinnert, was du uns gelehrt hast, Jesus. Und der immer jeden Tag bei uns ist und der in uns innen ist und der uns das ganze Wort von Gott lebendig macht. Danke vielmals. Danke, dass wir nicht gegen Fleisch und Blut müssen kämpfen, also nicht gegen Menschen, auch nicht gegen die vom Teufel missbraucht werden, sondern dass wir gegen die Mächte, die hinter dran sind, kämpfen. Und dass du uns geöffnete Augen vom Herz schenkst, dass wir erkennen können, zu welcher Herrlichkeit du uns berufen hast. Und dass wir diesen Gedanken und Versuchungen, wenn die kommen, in deinem Namen können, Widerstand gebieten. Ich setze Leidenschaft frei über euch, ich setze Willigkeit frei über euch, dass ihr nicht euch einfach treiben von euren Gefühlen oder von Gedanken, sondern dass ihr aufsteht und Autorität nehmt. Ihr seid gesetzt, die Waffenrüstung anzuhaben. Das ist etwas, was euch Christus gegeben hat. Ihr seid geheiligt, gereinigt, gerechtfertigt. Und ihr dürft mit Gottes Wort den Kampf kämpfen, wollt euch das zusprechen im Namen von Jesus. Und du zeigst uns, Vater, wie du uns als ganze Gemeinde willst, vorwärts bringen, wie wir einander helfen können, wie wir einander ermutigen können in diesen Kämpfen, die jedes Einzelne hat. Und ich wollte das auch aussprechen. Die Bibel sagt, wenn ein Glied leidet, dann leiden alle mit. Dein Kampf ist nicht einfach dein Kampf, das ist auch unser Kampf. Aber wir können den Kampf nur in dem Mass mit dir kämpfen, wie du einen Anteil gibst. Und so wollen wir lernen, als Gemeinde die Kämpfe zu kämpfen. Wir wollen lernen, einander die Geschwister zu sein, wie wir sollen sein, wie wir können, dass wir einander in diesen Kämpfen ermutigen können, freisetzen können, ermahnen dort, wo es nötig ist. Und die zu dieser Armee können heranwachsen, die dir Freude macht und die dein Reich für sie bringt. Und wir bekennen dir, oh Jesus, wir sind hier als christliche Gemeinde Heimberg nicht einfach die Liebe, sondern wir sind ein Teil von deinem Liebe in dieser Region. Wir ehren all die anderen Kirchen und Gemeinden, die hier in der Region sind, auch die andere theologische Überzeugungen und Stile haben. Wir ehren sie als unsere Geschwister und segnen sie und begehren sie, dass wir in der Einheit und in dem Miteinander wachsen können, zu einer Gesamtarmee her, die hier dein Reich sichtbar macht. Amen.